Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von
Mörder Queens.
Nina, das müssen wir noch üben.
Ja, aber es war schon fast perfekt. Ich meine, nach 10, 20 Mal üben müssen wir es ja drauf haben langsam. Ja, aber schön, dass ihr wieder da seid, liebe Crimies. Und schön, dass ihr so zahlreich uns in letzter Zeit hört. Wir wollten uns zuallererst nochmal bedanken. Gell, Nika?
Wir haben, Wahnsinn.
Also, ich weiß auch nicht, ich fühle mich so überwältigt. Ich meine, um uns herum geht die Welt unter, aber wir haben so viele Hörer. Das ist jetzt natürlich ein bisschen absurd oder ja. Immerhin haben wir euch und Corona.
Und Corona, oh ja.
Ja. Aber man weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich auch schon in hunderten Podcasts was über Corona gehört und wir wollen jetzt auch gar nicht so die Stimmung verderben. Ist natürlich fürchterlich, wie viele Existenzen und Leben das gekostet hat. Und jetzt reden wir auch noch über Mord und Totschlag, aber da seid ihr ja von uns gewöhnt. Und ja, also ne, Nika, typisch unser Glück, jetzt läuft unser Podcast und dann geht die Welt unter. Das ist die ja. Ironie, die große Ironie an der Sache. Nein.
War nicht geplant. Ja. Ach Mann.
Aber vielleicht können wir euch ein bisschen aus der Corona-Depression holen mit unserer neuen Folge.
Genau, auf andere Gedanken bringen.
Das wäre doch super. Ja, Nika, was gibt's bei uns Neues? Letzte Woche haben wir uns live und in Farbe gesehen.
Ja, obwohl wir schon gar nicht mehr damit gerechnet hatten, ne?
Ja, genau. Wir waren ja beide in Leipzig, obwohl die Leipziger Buchmesse abgesagt worden war wegen dem Virus. Und eine Freundin von uns, die liebe Mara Wolf, eine bekannte Bestseller-Autorin, hat uns eingeladen, in einem Café abends zu lesen mit noch ein paar anderen Autoren. Und ja, da konnten wir uns knuddeln, obwohl einige Autoren lieber auf Abstand gegangen sind. Es war sehr goldig, aber ja, wir hatten einen echt schönen Abend und es war ein also ausverkauftes Haus, ne? Das waren ja alle Tische belegt.
Ich glaube, diese Woche hätten wir es gar nicht mehr machen können, ne?
Nee, da wäre wahrscheinlich jetzt zu viel mit Ausgangssperre und so, aber da ging das noch. Das war richtig schön und es war ein richtig toller Abend.
Hat echt Spaß gemacht.
Ja.
Was gibt's noch Neues? Unsere neuen Bücher sind ja rausgekommen, pünktlich eigentlich zur Leipziger Buchmesse, ne?
Ja.
Wir hatten ja das letzte Mal bewusst gar nicht gesagt, was wir da schreiben. Und jetzt haben wir viele Fragen dazu bekommen, wie denn unsere Bücher heißen.
Genau, oder es wurde angekündigt, dass sich jetzt Bücher gekauft werden von uns, wo ich gar nicht weiß, ob das jetzt die richtige Zielgruppe ist. Also wir wollen euch damit auch gar nicht nerven. Einfach nur mal ganz kurz gesagt.
Wir hatten es ja eigentlich bewusst gar nicht vorgesagt, ne? Weil wir dachten, das passt ja jetzt gar nicht zu unseren True Crime. Genau.
Wollen wir einfach einmal kurz sagen und dann ist das Thema
gegessen. Ja, weil ja viele Fragen dazu kamen.
Genau.
Ja. Erzähl mal, Nina.
Ja, also mein neues Buch ist Black Forest High Band 2. Der erste Teil heißt Ghost Seer und der zweite Teil heißt Ghost Hunter. Ja, genau, Ghost Hunter ist jetzt gerade frisch erschienen und es ist mein 13. Buch. Die Zahl bringt hoffentlich Glück.
Wahnsinn,
und,
Nina.
Ja, es ist ein Jugend-Fantasy-Buch, also daran geht es auch um MK Ultra, aber es ist natürlich jetzt, ja, also es ist natürlich alles Fiktion, also nur weil da MK Ultra ist, heißt das jetzt nicht, dass es so behandelt wird wie hier in dem Podcast. Also ist schon sehr viel dazu gedichtet, sag ich mal so. Weil einige von euch hatten mir geschrieben, dass sie sich das Buch jetzt kaufen wegen MK Ultra. Das nur mal so als Warnhinweis.
Wann hast du eigentlich dein erstes Buch geschrieben, wenn du jetzt schon 13 Bücher veröffentlicht hast?
Mein allererstes Buch, das habe ich 2015 geschrieben. Genau. Nee, 2013, aber 2015 kam es raus. Genau, 2015 das erste erschienen, ja.
Okay.
Genau, ich versuche ja meistens 3 Bücher ungefähr pro Jahr zu schreiben. Und bei Denika, bei dir ist ja auch ein neues Buch erschienen und ich habe es schon.
Haha, siehst du? Bei mir ist erschienen Midnight Song, es begann in New York. Das ist ein Jugendbuch, ein Young Adult Roman. Ja, schön romantisch. Also passt eigentlich überhaupt nicht zu unserem Podcast. Ne, ist im Carlsen Verlag erschienen, ist mein 8. Buch bisher. Also mehr als 2 Bücher im Jahr schaffe ich einfach nicht. Also ich bin nicht so ein Schnellschreiber.
Oh.
Ja, und momentan schreibe ich aber auch an einem Thriller. Ja, da darf ich aber jetzt noch gar nicht so viel drüber erzählen. Aber das passt dann natürlich auch zu unserem Podcast, Nina.
Stimmt. Das ist ja genau das Thema. Und ich weiß noch, wie du damit angefangen hast. Letztes Jahr im April, da waren wir schon mal zusammen in München im Schreiburlaub. Und in Mallorca jetzt im Sommer hast du da dran geplottet, wenn ich mich nicht recht entsinne. Deswegen bin ich schon ganz
Genau,
gespannt, weil ich so ein
richtig.
paar Fetzen mitbekommen habe über dieses Geheimprojekt. Super.
Top Secret, sage ich
Ja,
da
ich bin
nur.
gespannt. Das ist ja was für Thriller-Fans.
Genau.
Mika, wie bekommen wir jetzt die Überleitung hin zu. Ja, du
Zu
bist
unserem
dran.
Podcast.
Ja, du bist dran mit Crime.
Richtig. Und Buddy? Vielleicht mit Buddy kriegt man eine gute Überleitung hin, oder?
Jetzt nochmal den Hund dazwischen gequetscht. Ja, genau. Über der Buddy, wie er sich halt auch immer dazwischen quetscht,
Buddy muss immer hinhalten zu
ne?
Überleitungen.
Nein, wir lieben Buddy und ihr liebt
Ja.
offensichtlich auch Buddy. Denn wir haben ganz
Echt
viele
lustig, ne? Ja.
positive und lustige Kommentare zu Buddy
Also,
bekommen.
ich fand es ja schon teilweise dann etwas viel, ne? Ihr zum Glück nicht, aber zukünftig werden wir schon versuchen, ihn etwas mehr in dem Hintergrund zu halten. Aber natürlich darf er auch noch mitmischen. Ne, Nina?
Ja, das kriegen wir schon hin. Also wir werden uns ja sowieso noch verbessern, auch mit Hall und allem. Und ja, wir werden das schon schön cozy crime-mäßig hinbekommen, dass ihr euch richtig wohlfühlt bei unserem Podcast und wir weiter ganz viel Spaß daran haben. Oder Nika? War das eine gute Überleitung?
Aber sowas von
Hm?
Nina.
Gut, Nika, was hast du denn für uns diese Woche? Disclaimer.
Triggerwarnung.
Heute geht es vermehrt um das Thema Vergewaltigung. Falls euch das irgendwie triggern sollte, überlegt euch bitte, ob ihr diese Folge nicht lieber überspringen wollt.
Und zwar möchte ich euch heute von einem Killer-Ehepaar erzählen aus Kanada.
Jetzt wird's spannend.
Sie wurden auch Ken und Barbie genannt, weil
Was?
sie wirklich ein sehr attraktives Paar waren.
Oh, crazy. Und dann beginnen die Morde. Die hätten ja auch was anderes machen können. Modelkarriere oder so. Aber gut, legen wir los.
Okay, ich fange am besten mal mit ihm an. Paul Bernardo wurde am 27. August 1964 geboren. Er war ein hübscher, höflicher Junge, der gut in der Schule war. Das änderte sich dann allerdings, als er mitbekam, dass sein Vater seine Schwester missbrauchte. Ja, toll, ne?
Oh nee, shit.
Bernardos Mutter, die wegen des Missbrauchs ihres Mannes deprimiert war, zog sich aus dem Familienleben zurück. Auch ganz tolle Mutter, ne?
Beste Mutter, Mother of the
Und
Year.
lebte im Keller ihres Hauses im Osten von Toronto.
Aber sie hat nichts gemacht.
Also anscheinend nicht. So wie ich das jetzt hier rauslesen würde, ne,
Ja, es klingt so,
hat sie auch
als.
davon gewusst und hat einfach weggeschaut.
Ja, das klingt so.
Schlimm. 1975 allerdings wurde sein Vater wegen Kindesmissbrauchs angeklagt, allerdings, weil er ein anderes Mädchen unsittlich berührt hatte.
Okay.
Na,
Ja.
okay, also so viel erstmal nur dazu, aber da weiß man ja schon mal, was bei ihm so ein bisschen ein Knackpunkt war. Und ja, wo ich dann aber ja immer eigentlich sage, ne, es müsste ja das sein, wo man besser wird oder wo man vielleicht, wenn man sowas mitbekommt, ja, dagegen vorgeht jetzt nicht,
Ja.
aber du weißt, was ich meine, ne? Statt genauso zu werden.
Ja, man würde denken, er würde sich dafür einsetzen, solchen Opfern
Richtig.
zu helfen. Aber
Wir
andererseits
hatten
kann
ja
es
schon
eben
mal
auch so
das
ein
Thema
Traumata
eben,
sein, das
genau.
einen so umkrempelt.
Ja, denn Bernardo wuchs heran und entwickelte zunehmend dunkle sexuelle Fantasien, in denen er sich vorstellte, Frauen in der Öffentlichkeit zu demütigen und zu schlagen. Als er 16 Jahre alt war, erzählte ihm seine Mutter, dass er während einer außerehelichen Affäre gezeugt wurde.
Oh,
Hätte er auch sagen können,
ja.
ja, ich stamme nicht von diesem
Ja.
Arsch ab, oder?
Ja, diesen Pädophilen, von dem
Genau.
will ich gar nicht.
Aber er begann angewidert, seine Mutter offen zu beleidigen. Bernardo besuchte ein College in Scarborough Road. Oh Gott, ich und mein Englisch. Entschuldigt, ne, ihr wisst Bescheid. Halt irgendwie so ähnlich hieß diese Stadt. Und ging 1982 an die University of Toronto. Nebenbei arbeitete er für Amway, dessen Vertriebskultur ihn zutiefst beeinflusste. Die haben eben so eine ganz bestimmte Verkaufsstrategie und Philosophie und diese ganze Kultur um Amway herum, das hat ihn halt
Oh,
beeinflusst.
verstehe.
Und er las viele Motivationsbücher und versuchte sich dann mit seinen Freunden an Dating-Coach-Techniken, die sie bei jungen Frauen, die sie in Bars getroffen hatten, ziemlich erfolgreich anwendeten.
Ach
Ja.
nein, Leute, nicht nachmachen. Ich merke, worauf das hinausläuft.
Am 4. Mai 1987, also war er dann 23 Jahre alt, ne, vergewaltigte er eine 21-jährige Frau vor dem Haus ihrer Eltern, nachdem er ihr nach Hause gefolgt war.
Super, fantastisch.
Da ging es dann schon mal los, ne? 10 Tage später fiel er über eine 19-Jährige in einem Hinterhof her.
Was läuft falsch bei dir, Junge, wirklich?
Ja.
Junge.
Na. Im Juli schafft es dann ein Opfer mal, sich zu wehren, sodass er eben diesen Angriff dann abbrechen musste. Und trotzdem wurde er noch risikobereiter. Und zwar am 29. September 1987 brach er in ein Haus ein und betrat das Schlafzimmer eines 15-jährigen Mädchens. Er sprang auf ihren Rücken, legte seine Hand auf ihren Mund, bedrohte sie mit einem Messer und biss ihr ins Ohr.
Das Amil, oh.
Und dann kam aber ihre Mutter in den Raum, fing an mit Schreien und er musste fliehen. Und dann habe ich in dem Zusammenhang was gefunden, wo ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich das dann richtig übersetzt habe, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich es getan
Von
habe.
Englisch ins Sächsische.
Genau. Und zwar ein Anthony, diesen Namen, oh Gott, Hennemeyer. Das war ein Junge, der zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt war, als dieser sexuelle Angriff in diesem Haushalt stattfand, den
Okay.
Bernardo begangen hatte. Und der wurde 1989 fälschlicherweise wegen Bernardos begangener Tat zu einer 16-monatigen Haftstrafe verurteilt. Wurde dann aber später freigesprochen, als Bernardo dann 2006 dieses Verbrechen selbst zugegeben hat. Also es
Oh
wurde ein anderer
nein.
unschuldig für ihn
Der hat
da.
gesessen. Der hat wirklich die ganze
Ja,
Zeit gesessen, der
also wie
Arme.
gesagt, ich hoffe, dass ich das da richtig übersetzt hatte, aber ich habe es wirklich so aufgefasst.
Der hat natürlich dann auch sein Leben verpfuscht, den haben wir alle gedacht. Der
Ja,
ist der
klar.
versuchte Vergewaltiger oder weiß ich
Richtig.
nicht. Oh.
Und kann mir auch vorstellen, wenn Bernardo das dann mitbekommen hat, dass er sich dann auch so ein bisschen ins Fäustchen
Ja, auf
gelacht
jeden
hat, ne?
Fall. Hat gedacht, er kommt damit durch.
Richtig. Ja, die Vergewaltigung ging weiter. Deshalb gab die Polizei eine Warnung an alle Frauen heraus, die nachts alleine unterwegs waren und insbesondere die mit Bussen fuhren, weil er wohl ganz oft an Bushaltestellen Frauen dann aufgelauert hat. Am 23. Dezember 1987 bedrohte er ein 17-jähriges Mädchen mit dem Messer und vergewaltigte sie. Und in dieser Zeit war er dann bereits schon als Scarborough Vergewaltiger bekannt, weil er, ne, in dieser Umgebung in der Stadt immer wieder nach demselben Schema dort
Ja.
aufgelauert. Und einmal wurde Bernardo dann sogar beinahe mal erwischt von einem uniformierten Ermittler, der an einem Bushäuschen kontrollierte. Und obwohl dieser Bernardo hinter einem Baum entdeckte und ihn zu Fuß verfolgte, konnte er aber trotzdem
Oh
fliehen.
je.
Aber da hätte, wenn er den bekommen hätte, ne, dann wäre vielen was erspart geblieben. Als die Vergewaltigung dann nicht abrissen, bildete die Polizei eine Einsatzgruppe, um den Täter verstärkt zu jagen. Aber dennoch gab es halt weitere Opfer. Wenige konnten entkommen, weil Bernardo dann aus irgendwelchen Gründen gestört wurde. Und er griff seine Opfer fast immer hinterrücks an, sodass
Oh.
die meisten sein Gesicht nicht sehen
Die
konnten.
Armen, oh Gott, stell dir das mal
Ja.
vor.
Und im Dunkeln und also niemand konnte genau beschreiben, wie er aussah. Diejenigen, die eben entkommen
Die armen
konnten. Na, dann
Mädels, oh
bist du ja
nee.
geschockt, willst da weg und
Ja,
ja.
im Dunkeln, oh shit.
So, das wäre erstmal seine Vorgeschichte.
Super.
Jetzt kommen
Wird es
wir
noch schlimmer?
zu Carla Homolka,
Brauchen wir
zu
eine
seiner
Triggerwarnung?
zukünftigen Frau.
Okay.
Sie wurde 1970 unter dem Namen Carla Liane Homolka geboren, hatte eigentlich eine normale Kindheit, also war jetzt nichts Auffälliges. Während ihrer Highschool-Zeit in Ontario arbeitete sie Teilzeit in einer Tierklinik, weil sie Tiere sehr mochte. Also klingt ja eigentlich erstmal
Also,
sympathisch,
sie
oder?
klingt nett. Mal sehen, wie das jetzt ausgeht.
Im Oktober 1987 ist Carla Homolka 17 Jahre alt und ist in Toronto zu einem Tierkongress. Und dort lernt sie den 23-jährigen Paul Bernardo
Zu
kennen.
dem Zeitpunkt ja schon einige vergewaltigt hat.
Richtig, der in den besagten Jahren schon viele Mädchen
Ja.
vergewaltigt hatte und es aktuell noch tat.
Oh nein, ja.
Die beiden fühlten sich sofort sexuell anziehend und verliebten sich ineinander. Und da Carla mit seinen groben Sexualpraktiken einverstanden war, bat er sie am 24. Dezember, also gerade mal 2 Monate
Ja.
später, ihn zu heiraten. Und jetzt kommt die Krönung. Obwohl er ihr gestanden hatte, dass er der gesuchte Sexverbrecher war, der Frauen in der Umgebung von Toronto vergewaltigte, willigte sie ein und wurde zu seiner Verlobten.
Mädchen, was ist falsch bei dir? Du
Ja.
musst ihn anzeigen. Das ist die richtige
Richtig.
Antwort. Du sagst vielleicht ja und dann gehst du 10 Sekunden später zur Polizei.
So ist es. Nein.
Ach du Scheiße.
Irgendwie hat ihr das wahrscheinlich gefallen. Ich weiß es nicht.
Oder sie hat vielleicht gedacht, okay, wenn ich den jetzt heirate, dann muss er niemand anderen mehr angreifen.
Ach,
Ich
keine
weiß
Ahnung,
es
was in der Frau
nicht.
vorging, aber.
Ja, okay, aber es ist so
Also,
weird. Also
oder?
es ist total gestört.
Am 26. Mai 1990 vergewaltigte er eine 19-jährige Frau, die sich dann gut an das Aussehen von ihm erinnern
Oh
konnte.
nein, ja.
Das war das erste Mal, dass eine direkt mal eine Täterbeschreibung abgeben
immerhin,
konnte.
immerhin, ja.
Genau. Und das ermöglichte der Polizei dann natürlich, ein Phantombild zu erstellen, das dann 2 Tage später in Toronto verteilt und in regionalen Zeitungen veröffentlicht wurde. Ja. 2 Monate, nachdem die Polizei den Hinweisen bezüglich des Phantombildes nachgegangen war, befragten sie Bernardo, weil nämlich Tina Smirnis, das war eine Frau von einem Freund von ihm, ihn gemeldet hatte. Und dann erzählt sie den Polizisten nämlich, dass er ihr erzählt hatte, dass er auf harten Sex und Analsex stand. Also hat er ihm so ein bisschen mit Sexpraktiken geprahlt, was ihr eben schon so ein bisschen zuwider war. Und dann hat sie noch dieses Bild gesehen und dachte, ey, das ist der bestimmt, und hat ihm ihn da gemeldet. Ne?
Ach, Schreck, ja.
Der Bernardo, da stellte sich dann freiwillig Proben für forensische Tests, ne? Was wollte er auch machen. Und als die Polizisten ihn fragten, warum er denn glaubte, wegen den Vergewaltigungen befragt zu werden, gab er eben dann einfach zu, dass er halt dem Phantombild schon ähnlich sah, aber ja,
ja.
Ne? Dass vermutlich sie ihn deswegen befragten. Und nach Angaben der Polizei war er eben weit glaubwürdiger als dieses Mädchen da, als diese Tina Smirnis, weil sie zu umständlich und seltsam sprach und sie vermuteten, dass sie vielleicht dann nur auf die Belohnung aus war. Und ja, und Bernardo hat er am nächsten Tag freigelassen.
Also ich spreche ja auch umständlich und um 1000 Ecken rum, bis ich mal zum Punkt komme.
Ja.
Mir würde man auch nicht glauben.
Also keine Ahnung, ob sie ein bisschen seltsam war, aber sie hatten eben dann die Vermutung, ach, die will jetzt nur die Belohnung haben und ihm vielleicht eins auswischen. Ja. Und
er war
halt sympathisch, er war gut aussehend, er war charmant. Ja. Und
sie war die Frau von einem Freund von ihm.
Ja. Ja. Also sie haben
ihn
ja freigelassen.
Schade, zu dem Zeitpunkt hätte man ihn gut schnappen können.
Richtig. Ja, und dann kam es so weit, dass die Carla von ihm immer wieder vorgehalten bekam, dass er halt enttäuscht war, dass er sie nicht jungfräulich kennengelernt hat.
Was?
Ja,
das war sein Problem?
Ja, dass er dann enttäuscht war drüber. Und sie hat mitbekommen, sie haben zu der Zeit bei ihren Eltern mitgewohnt.
Mhm.
Und die Carla hatte eine jüngere Schwester, die Tammy, die war 15 Jahre alt. Und sie hat halt bemerkt, dass er Gefallen an ihr fand.
Nein.
Dass er sie gut fand. Und wenn die nicht zu Hause waren, dann ist er wo auch immer mal zu dieser Tammy ins Zimmer und hat dort masturbiert, und das war ihr alles bewusst. Ne? Also der hat gemerkt, ey, meine kleine Schwester findet der total cool. Und dann hat sie sich so gedacht, hey, Weihnachten steht vor der Tür. Ich mache dir doch einfach mal ein Weihnachtsgeschenk und schenke dir die Jungfräulichkeit meiner jüngeren Schwester.
Nein.
Ja, es ist krass, oder? Ja.
Das kann man nicht. Oh Gott, nein, das hat sie nicht gemacht.
Doch, das hat sie getan. Sie hat es echt getan. Und jetzt wart ab.
Nein.
Am 23. Dezember 1990 stahl sie war mittlerweile Tierarztgehilfin, in der Tierklinik ein Beruhigungsmittel.
Nein.
Ja.
Sie hat ja auch noch
unter
Drogen gesetzt.
Richtig. Ne? Und nachdem alle anderen Mitglieder ihrer Familie am späten Abend zu Bett gegangen waren, mischte Homolka ihre Schwester Schlaftabletten in den Trink. Das ist so krass, oder?
Ja, es ist heftig.
Und nachdem Tammy bewusstlos geworden war, vergewaltigte Bernardo die 15-Jährige anal und vaginal. Und Homolka nahm die Tat auf Video auf.
Nein, die war noch dabei.
Also
die ist total verrückt. Das ist so
weg,
verrückt. Und die war auch da erst 17, 18, ne? Oh je, so verrückt.
Nein.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist unmöglich.
Aber es wird noch besser. Also es wird noch schlimmer, meine ich, ne? Nicht falsch verstehen. Um sicherzustellen, dass Tammy während der Vergewaltigung nicht aufwacht, hielt Homolka ihr ein Tuch vor Mund und Nase, das mit dem Betäubungsmittel getränkt war.
Mhm.
Und danach verging sie sich selbst an ihre Schwester.
Also das hat die auch irgendwie angetörnt.
Ja.
So was habe ich noch nie gehört.
Das hat dann wiederum Bernardo mit der Videokamera aufgenommen. Ja, und dann passierte aber etwas. Noch während der Tat, also Tammy war ja total weggetreten, hat diese sich aber erbrochen durch dieses Medikament, ne, dieses Beruhigungsmittel. Und ist an ihrem Erbrochenen erstickt.
Nein, die ist gestorben.
Die ist gestorben.
Oh nein, das arme Mädchen, die hat noch nicht genug durchgemacht.
Ja, jetzt haben die zwei natürlich erstmal, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Das war jetzt nicht geplant, dass die stirbt, ne? Und sie haben dann erstmal alles Verdächtige verschwinden lassen, haben die Tammy wieder angezogen. Und dann hat Bernardo den Notruf angerufen. Und als die Polizei eintrifft, erwähnt er eben, dass er vergeblich versucht hat, die junge Schwester seiner Frau wiederzubeleben oder seiner Freundin, sie waren ja damals nicht verheiratet. Und Tammy war sozusagen Homolkas und Bernardos erster wenn auch unbeabsichtigter Mord. Und die Tat blieb aber zunächst unentdeckt, da die Drogen in Tamis Körper bei der Autopsie nicht bemerkt wurden und man von einem Unfall unter Alkoholeinfluss ausging.
Klar, die haben gedacht, okay, die hat an Weihnachten zu viel getrunken
Genau.
und dann ist selbst dran schuld und da in die Arme.
Ja. Ja, also sie zogen dann aus bei den Eltern und das war Anfang 1991 und zogen in ein gemietetes Haus. Während der nächsten Monate lud Homolka eine Freundin ihrer verstorbenen Schwester Tammy ein, die auf dieselbe Art und Weise betäubt und vergewaltigt wurde.
Nein, oh,
Ja.
die haben dann gerade so weitergemacht.
Aber sie überlebte, aber konnte sich nicht mehr daran erinnern. Also man weiß ja nicht, ob das dann unter diesen Drogeneinfluss und vielleicht dann einfach auch so ein bisschen Eigenschutz, ne, dass die dann wirklich diese Erinnerungen verbannen. Also ich habe da nur, ne, sie konnte sich halt nicht daran erinnern
Nee, ist glaube ich
gefunden.
auch bei so einer Betäubung, also ja.
Ja.
Also bist du schon mal operiert worden oder so, dann ist es ja auch so, dann machst du so, schläfst du ein und wachst wieder auf und kannst dich ja nichts erinnern. Das ist,
Ja.
ja, hatte
So
ich
an die
schon
OP,
mal,
genau.
ja. Ich glaube, es ist einfach normal. Oder halt, wie du sagst, ein Selbstschutz von dem Körper, dass er
Ja.
das verdrängt.
So was Dramatisches, ne, so ein Trauma dann einfach verdrängt.
Ja.
Am 15. Juni 1991 verschleppte Bernardo die 14-jährige Leslie Mahaffey und hielt sie gemeinsam mit seiner Frau mehrere Tage lang im Haus gefangen.
Oh nein.
Das Mädchen wurde von den beiden mehrfach vergewaltigt und gefoltert. Und auch diese Tat wurde mit der Videokamera aufgezeichnet.
Was läuft falsch bei denen wirklich?
Ja, und als Bernardo dann einige Tage später Leslie überdrüssig wurde, erwürgte er sie und sie versteckten die Leiche im Keller.
Ach du Schreck.
Am nächsten Tag empfing das Paar Homolkas Eltern zum Essen. Ich glaube, da war Vatertag oder irgend sowas. Und sobald sie dann gegangen waren, die Eltern, zerstückelten sie die Leiche im Keller. Nina, Achtung, mit einer
Oh
Motorsäge.
nein!
Ja.
Das ist,
Oh, mich schüttelt's.
was man so
Oh,
typischerweise an einem Vatertag macht,
kannst du
gell?
dir das
Oh
vorstellen?
nein, das geht gar nicht.
Aua.
Ja.
Ja, die Leichenteile gossen sie in Zement und warfen sie in den Stausee Lake Gibson. 2 Wochen später.
Warum mussten die immer sowas machen? Warum können die nicht einfach irgendwie
Ja, das war wahrscheinlich.
Blumentanz machen und alle leben lassen? Ach, das ist so
Irgendwo hatte
schrecklich.
ich ja mal gelesen, wer einmal mordet, dann und die verspüren da irgendeinen Kick dabei und dann wollen die das immer wieder haben. Das ist dann wie eine Droge, so.
Crazy, kann ich mir
Einmal
gar nicht
gemacht, jetzt ist
vorstellen,
es eh zu
ja.
spät und komm, das war ja irgendwie ganz cool und lass es uns wieder tun, so nach dem Motto.
Nervenkitzel.
Ja, also am 29. Juni 1991, 3,5 Jahre nach ihrer Verlobung, heiratete Paul Bernardo und Karl Homolka. Und zur selben Zeit wurden die Leichenteile von Leslie Mahaffey von einem Paar, das auf dem See paddelte, gefunden.
Nein, die hatten gerade so ein bisschen Urlaub
Ja,
und dann, was schwimmt denn da?
genau, weil inzwischen der Wasserspiegel gesunken war.
Oh
Und der
nein.
Beton war halt so schlecht gegossen, dass er an einigen Stellen zerbrochen war und diese Überreste der Leiche daher freigegeben wurden. Weißt du?
Die Armen, die sowas finden
Ja.
auch immer, die sind ja auch dann
Das
traumatisiert.
genauso ist es. Also so, ich glaube, so einen Anblick wirst du nie wieder los.
Ja, das träumst du von nachts.
Ne? Am 16. April 1992 wurde die 15-jährige Kristen French auf dem Heimweg von der Schule von den beiden entführt. Homolka näherte sich ihr auf einem Parkplatz, lockte den Teenager zum Auto ihres Mannes, wo dieser sie dann bedroht, mit einem Messer bedroht und zum Einsteigen zwingt. Also sie war da wirklich
Ja.
aktiv, komm mal, und ganz freundlich ist dahin und hat
Schau
sie
dir
da
mal
zu ihrem Mann
den
gelockt
echten
und
Hasen in meinem
ja,
Auto an. Und wenn das
richtig.
natürlich ein Mädel macht, dann vertraut man der eher.
Genau,
Das war
ne?
natürlich die Masche, verstehe.
Schlimm. Ja, auch sie wurde wieder mehrere Tage lang von beiden vergewaltigt und gefoltert. Es wurde wieder auf Video aufgenommen. Und schließlich erwürgte Bernardo sie und die beiden warfen die Leiche in einen Straßengraben.
Okay, also am Anfang wollten die den auch gar nicht immer töten, aber später die Opfer haben die immer getötet,
Richtig.
weil sie es konnten und wahrscheinlich, weil sie
Ja,
Angst hatten, Spuren zu
genau.
hinterlassen oder dass jemand die
Und
verpfeift.
ihr nackter, lebloser Körper wurde dann 2 Wochen später dort entdeckt.
Wie schrecklich, das arme
Ja.
Mädel.
Ja, und dann wurde Paul aber auch in der Ehe immer gewalttätiger. Er schlug also dann seine Frau regelmäßig und ja, führte ihr verschiedenartige Misshandlungen zu. Und im Januar 1993 schlägerte sie dann so hart, dass sie wegen schwerer Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert werden musste. Und daraufhin trennte sie sich von ihm.
Jetzt erst. Also
Ja.
diese ganzen Morde und Zerstückelungen, die haben noch nicht
Ja,
gereicht.
richtig. Aber wenn es dann an ihr selber dann,
Wenn er sie
ne,
schlägt, dann ist
ja,
es
dann.
vorbei.
Also ist schon richtig, ne? Aber wo man sagt, bei anderen lässt sie es zu, ne?
Ja.
Und dann spätestens hier müsste sie es ja eigentlich schon mal merken, ne?
Unglaublich.
Bernardo war bereits wegen einer Reihe von Vergewaltigungen im Visier der Polizei. Darüber hinaus hatten sie das Paar ja mehrfach zu dem Tod von Tammys Schwester befragt.
Okay.
Und 1993, also 26 Monate nach Einreichung dieser DNA-Probe, die sie ihm damals abgenommen hatten, ne, bei dieser Befragung, wurde er dann sozusagen mit der Auswertung der Speichelproben, die auf diesen Vergewaltiger da schließen sollten, stellten sie halt fest, dass diese DNA übereinstimmt.
Okay.
Also wurde er am 17. Februar 1993 verhaftet. Aber bei einer Durchsuchung des Wohnhauses wurden eben diese Videobänder noch nicht gefunden.
Oh nein, oder?
Ja.
Aber wenn sie sie da gefunden hätten, wäre nicht schlecht
Das wäre schlecht
gewesen.
gewesen, genau. Aber ohne diese Videobänder gab es eben zu diesem Zeitpunkt kaum Beweise gegen Bernardo, um ihn für die Verbrechen gegen Leslie Mahaffey und Kirsten French anzuklagen. Also war die Staatsanwaltschaft auf Homolkas Hilfe angewiesen. Und im Zuge der Ermittlungen vereinbarten sie mit ihr eine Kooperation. Also mit der Polizei und Staatsanwaltschaft.
Okay.
Und daraufhin war sie dann bereit, vor Gericht auszusagen. Sie gestand, am Tod ihrer Schwester mitschuldig zu sein, stellte sich aber als eine der zahlreichen Sexsklavinnen ihres Mannes dar und behauptete, gedemütigt und misshandelt worden zu
Oh,
sein.
die Arme.
Hat es dann zwar letztlich ja auch gemacht. Sie hat ihn wirklich sich permanent oder komplett als Opfer dargestellt, ihres Mannes. Und im Gegenzug entkam sie dann einer Mordanklage und bekannte sich vor Gericht des Totschlags in zwei Fällen schuldig. Am 5. Juli 1993 wurde sie dann zu 12 Jahren Haft verurteilt.
Okay.
Und also derartige Vereinbarungen, mit denen sich sozusagen ein Beschuldigter eines geringeren Deliktes für schuldig bekennt und im Gegenzug gegen einen anderen Beschuldigten aussagt, das ist in Kanada und USA eigentlich üblich.
Okay, ja, so
Ne,
grundzeugenmäßig oder
genau.
wie? Ja.
Ja, mehr als ein Jahr nach ihrer Verurteilung, im September 1994, wurden die Videobänder, die inzwischen aufgetaucht waren, an die Staatsanwaltschaft übergeben.
Oh nein, wer muss sich das angucken? Das ist
Und
doch
in den
fürchterlich.
Videos ist eben Homolka als aktive Täterin und nicht als abhängige Misshandelte zu sehen. Also eine erneute Verurteilung war aber wegen derselben Straftat, also auf der Grundlage der neuen Beweise, trotzdem nicht möglich.
Ja.
Sie war jetzt angeklagt, sie war
Ja.
verurteilt. Und das konnte jetzt nicht wieder, obwohl sie
Ja.
jetzt festgestellt haben, sie war da aktiv beteiligt, ja,
Das ist in
eben
den USA ja auch
nicht,
so, man darf
ja.
wegen demselben Verbrechen nur einmal
Ja.
verurteilt werden und dann.
Also sie wird auch innerlich gelacht
Dieses
haben, denke ich.
Gesetz ist
Ja.
unmöglich teilweise.
Ja, der arbeitslose Buchhalter Bernardo wurde für die Morde und Vergewaltigung in einem spektakulären Prozess im Sommer 1995, in dem Homolka 2 Wochen lang aussagte und die Videobänder der Geschworenen gezeigt
Oh,
wurden.
die armen
Ja.
Geschworenen. Ah.
Das also musste auch nicht haben, ne?
Das waren ja so viele Mädchen dann auf diesen Videos auch.
Zu lebenslanger Haft verurteilt. Entlassung auf Bewährung war frühestens in 25 Jahren möglich. Allerdings wurde Bernardo vom Gericht als gemeingefährlich eingestuft, was eben bedeutet, dass er wahrscheinlich bis an sein Lebensende im Gefängnis bleiben wird. Hoffen wir mal, ne?
Oh, ja, das wollen wir doch hoffen.
Ja. Bernardo gab zu, 14 Frauen vergewaltigt zu haben. Die Polizei geht auch von weiteren Morden aus, die aber nicht nachgewiesen werden konnten.
Also der ist 95 verurteilt worden und mindestens 25 Jahre muss er sitzen. Und das wäre ja dann dieses Jahr 2020.
Wow.
Nika! Wir ziehen nicht nach Kanada.
Nein. Das milde Strafmaß Homolkas stieß auf größtes Unverständnis in der Bevölkerung Kanadas. Kann man sich ja vorstellen, ne? Ja, also es war ja wirklich so. Kaum war dieser Pakt rechtskräftig und Homolka verurteilt, kamen die Videobänder zum Vorschein, die bewiesen, dass sie eben nicht das verängstigte Opfer eines
Ja.
gewaltigen Ehemanns war, die bei den Verbrechen nur mithalf, um sich und nicht selbst getötet zu werden. Denn so hatte sie sich ja dargestellt. Ne? Die
Ja.
Bänder zeigten eindeutig, dass Carla willig und lustvoll mitgewirkt
Oh
hatte.
nein. Und die armen Eltern, überlegt ihr mal,
Ja.
die haben in dem Moment das auch erst verstanden, was mit ihrer anderen Tochter passiert
Richtig,
ist.
richtig.
Oh,
Und
wie
die
schrecklich.
Entführung von 6 Sklavinnen war, wie sich später herausstellte, sogar ihre Idee. Ne?
Nein.
Aber da war es halt schon zu spät, denn der Deal ihrer Anwälte war nicht mehr rückgängig zu machen. Und das war halt in der Öffentlichkeit, das war ein Skandal.
Natürlich, das ist der Justizskandal des Jahres gewesen.
Also für mich wäre das doch mal ein Anlass gewesen, dieses Gesetz zu ändern,
Ja,
oder?
aber ich habe auch gehört, dass es andersrum auch wiederum gut ist. Also wenn du halt der Verbrecher bist und wegen irgendwas.
Na,
Ja, also wenn
okay.
du unschuldig verurteilt bist oder irgendwie. Also, aber es gibt viel Kritik an diesen Gesetzen, das stimmt.
Okay. Ja, also ihre Kooperation mit der Staatsanwaltschaft wurde in der Presse als Teufelspakt bezeichnet. Sie musste ihre Haftstrafe bis auf den letzten Tag absitzen, was in Kanada dann schon eher ungewöhnlich ist, ne? Und vor ihrer Freientlassung entschied das Gericht, dass sie dem Risiko unterliegt, weiterhin Verbrechen zu begehen.
Oh
Ihr wurden vom
nein.
Gericht Beschränkungen auferlegt. Zum Beispiel sollte sie sich regelmäßig bei der Polizei melden und den Behörden ihren Aufenthaltsort zu allen Zeiten bekannt
Oh
geben.
nein.
Ja, aber ist ja gut, ne?
Ja, aber gut, es ist ja, die hätten ja auch mal was anderes noch machen können. Also das war halt das letzte Mittel, was
Ja,
ihnen noch
das stimmt,
einfiel.
stimmt.
Und sie hatten, also es bestand die Gefahr, dass sie wieder
Ja.
rückfällig wird. Das heißt, die haben alle gedacht, es ist noch nicht vorbei
Richtig.
mit der.
Aber, also im Gefängnis studierte sie Psychologie und Französisch. Mit 35 Jahren konnte Carla Hulmerke ein neues Leben anfangen, weil sie dann ja entlassen wurde. Und zwar am 4. Juli 2005. Das Gefängnis draußen war von Journalisten regelrecht belagert, die das filmen wollten, wie sie
Ja.
da rauskommt, aber sie konnte trotzdem unbemerkt verschwinden. Kurz darauf gab sie aber einem Radiosender ein Interview. Sagt auch schon wieder viel über diese Frau aus, würde ich
Ja.
sagen. Ja, sie lebte seitdem in der Nähe von Montreal und veränderte immer wieder ihr Äußeres. Und die vom Gericht beschlossenen Beschränkungen wurden in höhere Instanz wieder aufgehoben.
Nein, also die
Ja,
ist jetzt vollkommen frei, die lebt
genau.
da.
Nur eine offizielle Änderung ihres Namens wurde ihr zunächst nicht genehmigt.
Klar, das natürlich will die jetzt nicht mehr
Ich
Homolka heißen.
betone zunächst.
Ja.
Ja. Nach ihrer
Und
Haftentlassung wurde sie mehrmals von Reportern aufgespürt. Das erste Mal im August 2005 von der Boulevardzeitung Toronto Sun nach einem Tipp ihres Arbeitgebers. Ein anderes Mal im Sommer 2006 von einem TV-Team, das die Begegnung aufzeichnete und später in den Nachrichten ausstrahlte.
natürlich so makaber, aber die wollen natürlich da Profit
Ja.
rausschlagen.
Sie verliebte sich wieder und brachte Anfang 2007 in Montreal einen Sohn zur Welt.
Toll.
Sie
Die lebt ihr
heiratete den Vater
Leben.
ihres Kindes zu einem unbekannten Zeitpunkt.
Die lebt ihr Leben und ihre Schwester ist tot,
Also muss
einfach nur.
natürlich dann irgendwann die Scheidung zwischen Homolka und Bernardo,
Ja, die
ne?
muss durchgegangen sein.
Genau. Ja, und am 14. Dezember 2007 meldete eine französischsprachige Fernsehstation, dass Homolka einige Wochen vorher zusammen mit ihrem Sohn und ihrem neuen Ehemann Thierry Bourdelais Kanada verlassen hat und nun auf der karibischen Insel Guadeloupe lebt, der Heimat ihres Mannes.
Okay.
Also sie lebt jetzt ein
Ja.
völlig normales Leben. Vielleicht sollte man mal dran denken, wenn irgendwo wieder Frauen verschwinden, ob sie dahinter stecken könnte.
Sie hat sich jetzt einfach sehr schön eingerichtet
Ja.
und das Leben ihrer Eltern ist total kaputt.
Ja.
Weiß man, ob die noch Kontakt haben? Wahrscheinlich
Keine
nicht,
Ahnung.
ne?
Ich habe keine
Wahrscheinlich
Ahnung.
nicht. Wie schlimm muss es sein, wenn
Ja.
du als Elternteil ein Kind verlierst und weißt, das andere ist schuld daran und es hat
Na.
es willentlich umgebracht?
Schon krass, ne?
Oh, wie heftig. Ist immer noch ganz flau im Magen bei
Ja.
der Geschichte.
Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass er nicht rauskommt.
Ja. Also theoretisch könnte er dieses Jahr entlassen werden.
Wow, Nina.
Leute, denkt dran, wenn ihr irgendwie in Toronto unterwegs seid. Nein.
Ja, also ich meine, der muss ja nicht in dieser Stadt bleiben, ne?
Das stimmt. Ach Gott, oh, diese Geschichte. Oh, es ist echt schrecklich. Zu was Menschen fähig sind, ist
Richtig,
unfassbar, oder? Ich kann
richtig.
das manchmal gar nicht glauben, dass man zu sowas fähig ist.
Ja.
Die hatten ja auch so viel Arbeit damit. Also ich meine, die ja mussten die Leichen ja verschwinden lassen und zerteilen.
Ja.
Die Arbeit, die macht man sich doch nicht einfach so. Also.
Also ich kann das auch nicht verstehen, wie du als Frau, du lernst da einen kennen und dann sagt er dir, ach übrigens hier, ich bin der Vergewaltiger, den sie hier überall suchen.
Und sie sagt so, yay, dich heirate ich.
Genau, also da stimmt doch schon was nicht.
Ja,
Oder?
aber es gab bei ihr ja eigentlich keine Anzeichen. Also sie hatte ja
Ich
eine
sage ja, die
gute
hat sich nur so
Kindheit.
Tiere und
Ja,
normale
die,
Kindheit
ja. An falschen Typen
und
geraten, hat dann
dann.
vielleicht auch so, vielleicht war sie wirklich ein bisschen schwach und hat so seine Persönlichkeit übernommen.
Also
Ist ja
kannst ja
manchmal
mal nach
so.
denen googeln. Wie gesagt, die waren
Ja.
als Ken und Barbie wirklich ein ganz attraktives Paar. Und wenn du
Ja.
dann weißt, was die da abgezogen haben, also ist schon krass.
Müsst ihr mal googeln.
Ja.
Ken Barbie, Paul Bernardo.
Genau.
Ja. Ja, ich würde
Ja,
sagen.
Nina, hast du eine Verschwörungstheorie
Ja.
für uns?
Ich habe eine Verschwörungstheorie. Ja, wobei, dieses Mal ist es wirklich schwierig zu klassifizieren, denn ich habe das Projekt DARPA mitgebracht. Das ist eigentlich relativ offengelegt, aber viele Leute wissen das nicht so, was die genau machen oder was wir denen alle schon zu verdanken haben, DARPA. Und die neuesten Projekte von DARPA, die halte ich zum Beispiel für ziemlich gefährlich. Das gibt also am Schluss noch mal einen kleinen Twist. Also seid
Okay.
gespannt, ja.
Das sind wir, das sind wir.
Also, ich habe euch DARPA mitgebracht. Ja, die machen ziemlich krasse Experimente. Nein, ich muss mal kurz
Welche
reinkommen in mein
Überraschung.
Dokument. Ja, also DARPA gilt allgemein als Art Traumfabrik des US-Militärs mit Projekten irgendwo zwischen Science-Fiction, Genialität und Wahnsinn. Das klingt eigentlich schon mal sehr aufregend. Also bei mir geht das Herz dann immer ein bisschen schneller, wenn ich von DARPA rede, ja. Wie gesagt, sind das eigentlich Experimente, die teilweise offengelegt sind und auch von jetzt aber auch kritisiert wurden, zum Beispiel von deutschen Wissenschaftlern wird teilweise Forschung und Projekte kritisiert, weil sie auch zum Beispiel in falsche Hände wie von Terroristen gelangen könnten und da dann ganz fatal genutzt werden könnten. Okay, aber einmal von Anfang. DARPA bedeutet eigentlich, oder hinter DARPA steckt Defense Advanced Research Project Agency, also zu Deutsch etwa Organisation für Forschungsprojekte der Verteidigung. Also ist eine Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, die Forschungsprojekte für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten durchführt, unter anderem auch Weltraumprojekte. Also ist das Verteidigungsministerium mit Militär zusammen steckt dahinter. Ja, und ursprünglich wurden die eben 1958 von Dwight D. Eisenhower gegründet. Der gute Präsident
Eisenhower, ja.
Eisenhower, ja. Und zwar ist das so ungefähr, alles hat es ihren Lauf genommen. Am 4. Oktober 1957 startete nämlich die Sowjetunion den Satelliten Sputnik.
Sehr
Und
bekannt.
daraufhin gab es eigentlich so eine leichte Panik, weil dieses Ereignis löste in den USA den sogenannten Sputnik-Schock aus. Kannst du
Schön.
dir da vorstellen? Die Anstrengungen für die Entwicklung von Militär- und Raumfahrttechnologie wurden daraufhin intensiviert, weil alle so waren so, oh mein Gott, die Sowjets, die sind
Ja.
uns da eigentlich fast voraus und nein, ach du Scheiße, alle Panikmode. Ja.
Die sind ja da so und so immer so ein bisschen wie im Wettbewerb, ne?
Genau, die
So
waren damals,
USA
kannst du
und
dir ja vorstellen,
Sowjetunion,
so
ja, genau.
Rüstung, Aufrüstung, Kalter Krieg, dies, das. Und deswegen kann die DARPA als Resultat des Sputnik-Schocks angesehen werden, dieser Name, Sputnik-Schock. Gut, dass wir einen Popschutz haben. Ja, genau, wie ich schon gesagt habe, DARPA-Projekte unterlagen in der Regel eigentlich keiner strengen Geheimhaltung und sondern konnten auch von den Forschern publiziert werden und waren auch in der Öffentlichkeit teilweise vorgestellt worden. Aber tatsächlich wissen die wenigsten halt alles davon und aber vielleicht wissen ein paar auch zum Beispiel, dass zu den erfolgreichsten Projekten von DARPA diese TCP-Internetprojekt gehört, also diese Netzwerkprotokolle. Und die haben dann die Basis für die heutige Netzkommunikation, also das Internet, gebildet. Also durch die DARPA haben wir eigentlich Sachen bekommen wie das Internet. Da
Aha.
erzähle ich gleich nochmal mehr, was wir alles durch die DARPA bekommen haben. Genau, und auch als bekanntestes, erfolgreichstes Projekt kann das ARPANET angesehen werden, aus welchem das Internet dann hervorging. Also zuerst gab es ARPANET und dieses ARPANET verband 1969 vier Rechnerknoten. Das war damals so, wow, wir sind verletzt. Und zwar die Universität von Kalifornien, Los Angeles, Stanford Research Institute, University of California,
Hätte ich
Santa
mir jetzt die Zunge
Barbara
gebrochen.
und die University of Utah. Also diese vier Rechnerknoten konnten mit dem ARPANET verbunden werden. Und die Tarnkappentechnologie
Okay.
wurde von DARPA ins Rollen gebracht und erfunden, also dass man die Kampfflieger nicht mehr orten kann, dass man außerhalb des Radars fliegt. Und das GPS wurde von DARPA entwickelt, also dass wir heute mit unserem TomTom den
Ja.
Weg finden. Das haben wir auch DARPA zu verdanken zum Beispiel.
Vielen Dank. Also ohne den
Ja,
wäre ich
DARPA.
aufgeschmissen.
Ach Leute, ja wirklich ich
Ich würde
auch.
nie da ankommen, wo ich hin muss.
ohne das Navi, ich wäre so im Arsch.
Ich auch.
Heute widmet sich DARPA vorrangig der Terrorismusbekämpfung. Danke schon mal dafür.
Ja.
In diesem Zusammenhang wurde beispielsweise das sehr umstrittene Information Awareness Office von der DARPA gegründet. Ja, 2003 rief die DARPA übrigens Forscher im Bereich maschinelle Unterstützung zu einem Blindwettbewerb auf. Das finde ich sehr spannend. Das heißt, in dem Zusammenhang, die hatten einen Monat Zeit, ein Übersetzungssystem von einer fremden Sprache ins Englische zu entwickeln. Aber blind bedeutet in dem Fall, die wussten nicht, welche Sprache dann drankommt. Also die mussten ein System entwickeln, mit dem man möglichst alle Sprachen ins Englische übersetzen kann. Und dann gab es eben nach einem Monat den Hinweis, okay, es wurde mitgeteilt, die Sprache ist Hindi. Also kann die, also ich würde sagen, neben Arabisch ziemlich die umständlichste und schwierigste. Und dann hat tatsächlich ein Deutscher gewonnen, den Wettbewerb. Also der konnte am besten, dieses Übersetzungsprogramm hat er am besten programmiert. Und das war der Franz Josef Och.
Och, das ist ja aber ein
Och.
schöner Name. Och,
Och, wie
das
schön.
passt zum Sächsischen. Och.
Glückwunsch nochmal, Franz Josef. Genau.
Wie alt war der
Das
damals? Weißt du das? Blöde
der,
Frage, ne?
oh, jetzt, das kann ich dir gar
Nee,
nicht
alles gut,
sagen.
macht
Vielleicht einfach
nichts.
mal googeln.
Ja.
Aber so ein Deutscher, nicht schlecht,
Ja.
ne? Und letztendlich wurde daraus dann MadCat, das MadCat-Programm. Also MadCat hört sich ja so an wie miese Katze, gemeine Katze, von der DAPA entwickelt zur Automatisierung von Übersetzungen und Inhaltsanalyse von fremdsprachiger Dokumente. Das ist natürlich sehr nützlich bei Terrorismus, ne? Die haben ja einfach schwierige Sprachen teilweise, die man schlecht übersetzen kann. Intelligente Maschinen können dann also heutzutage erbeutete Briefe, Zeitungsartikel, Flugblätter, Notizen auf Fotos, auch Graffiti oder den Inhalt von Festplatten aus dem Arabischen ins Englische übersetzen. Und das war eben bisher sehr schwer, gerade das Arabische. Und da haben die lange Zeit gebraucht, eigentlich immer Übersetzer auszubilden. Und die sind natürlich auch müde geworden. Die konnten nur 8 Stunden oder 10 am Tag arbeiten. Und jetzt hatten die eben durch MadCat diese Maschine. Und die digitale Übersetzung sind eben dann jetzt schneller, billiger, beliebig vermehrbar geworden und die Maschinen ermüden eben nicht. Der konkrete Nutzen, wenn man sich das immer überlegt, für das Militär ist jetzt noch deutlicher, wenn man sich das Kommandounternehmen gegen Osama bin Laden mal in Erinnerung ruft.
Ja.
Da war es ja so, dass in seinem pakistanischen Versteck, dieses Top-Terroristen, zahlreiche Dokumente und Datenträger erbeutet wurden. Und hätte damals dieses Material schneller ausgewertet werden können, wären Anschlussaktionen gegen das Al-Qaida-Netzwerk sehr viel früher und mit größerer Aussicht auf Erfolg möglich gewesen.
Ja.
Also gut, dass wir das jetzt haben. Ja, aber dieses MadCat-Projekt ist nur ein Teil von mehreren Projekten, mit denen die DAPA ja, einem Strukturproblem von US-Militär und Nachrichtendiensten beizukommen versucht. Du musst dir jetzt einfach mal vorstellen, die haben einfach so eine Datenflut. Also die haben zum Beispiel richtig viele Drohnenbilder und die brauchen Systeme, mit denen alles ausgewertet werden kann, weil die gar
Würden
nicht so
sonst gar
viele
nicht
Menschen
hinterherkommen,
haben
ja.
und die entwickeln jetzt, das klingt total fantastisch, aber ich denke, die kriegen es irgendwie hin. Die haben jetzt, sind am Entwickeln von irgend so einem Programm, das dann irgendwie erkennt, wenn jemand was irgendwo verbuddelt. Also die haben dann wirklich diese
Okay.
2 Millionen Bilder von der Drohne und irgendwie guckt dann ein System durch, ob es da
Okay.
Auffälligkeiten gibt, wie jemand verbuddelt was oder so. Ne? Das ist total crazy. Ja, also
Natürlich
dank
auch wieder so
DAPA.
diese totale Überwachung, ne?
Ja,
Also.
genau. Und die sollen auch daran arbeiten, dass die irgendwie Armprothesen entwickeln, die durch einen Mikrochip im Gehirn gesteuert werden. Also richtig coole Sachen
Ja, das wäre schon
eigentlich
toll,
für
wenn sowas mal, ne?
Patienten. Also eigentlich sind die richtig cool, aber
Amputation.
du wirst auch sehen, die arbeiten auch an Projekten, da denkt man sich so,
Die sind dann koscher, okay.
ein bisschen so wie in meiner MK-Ultra-Folge. Ja, wenn ihr MK-Ultra euch noch nicht angehört habt, müsst
Dann
ihr
tut es
unbedingt
jetzt.
mal reinhören. Das war, glaube ich, die zweite Folge, oder?
Das war unsere längste Folge, ne? Wo wir
Ja,
kein Ende gefunden hatten,
das
ja.
war die super lange zweite Folge. Ja, aber eben, wir haben dank DAPA Navi und Internet, wir können E-Mails verschicken. Ja, wir haben das GPS, wirklich richtig cool. Und DAPA ist auch der Auslöser, warum das autonome Fahren erfunden wurde. Die haben damals nämlich auch eine Challenge ausgerufen, die DAPA Grand Challenge 2004, bei der autonome Landfahrzeuge gegeneinander konkurrieren sollten. Und das war dann auch wie so ein, also die haben halt oft Wissenschaftler eingeladen, und damit zu konkurrieren. Und ich habe auch gelesen, dass die gar nicht so viel Budget haben, aber die versuchen immer wieder mit Universitäten zusammenzuarbeiten und da kurze Projekte zu vergeben über 3 Jahre. Und ja, die sind eigentlich relativ clever, weil die so den Fortschritt vorantreiben mit
Ja.
ihren Wettbewerben und mit ihrer Zusammenarbeit mit den
Cool.
cleversten Studenten der USA. Ja, also dadurch wurde das eigentlich auch dieses Google-Fahrzeug und so angetrieben, dass dieses autonome Fahren wurde dann entwickelt. Ja, was aber richtig krass auch ist, ein Programm mit dem Titel Continuous Assisted Performance will mit biotechnologischen Mitteln, Implantaten oder Manipulation des Stoffwechsels erreichen, dass Soldaten bis zu 7 Tage lang wach bleiben können,
Okay.
ohne dabei den Verstand zu verlieren. Also das ist natürlich, das möchte ich jetzt auch nicht unterschlagen. Also das ist eine Voraussetzung, wo ich mir zuerst gedacht habe, huh, und dann habe ich gedacht, wo kann ich unterschreiben? Ich brauche das auch. Weil für Bücher schreiben ist es für mich,
Das war gut.
also ich bin manchmal kurz vor einer Abgabetermin, denke ich so, warum muss ich jetzt
Ja, das
schlafen
stimmt, das
und ich
stimmt.
müsste weitermachen. Also 7 Tage lang wach, so kurz vor einem Abgabetermin, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, DAPA, also wenn ihr da noch einen Platz frei habt in eurem Programm, am Ende sage ich nochmal unsere E-Mail-Adresse.
Super. Dann mache ich einen Podcast allein. Ja, Nina ist gerade nicht da.
Wieso? Ich bin doch immer
Ja, du
wach.
bist dann da.
Ach so, ich bin dort, meinst
Du bist
du?
dort.
Ja, genau.
Stellst dich als Testobjekt zur Verfügung.
Wir machen den Podcast über Skype.
Genau.
Ja. Okay, also die versuchen, die Soldaten 7 Tage lang wach zu halten, ohne dass sie komplett durchdrehen. Und erste vergleichsweise harmlose Versuche macht die amerikanische Luftwaffe seit Jahren schon und verordnet ihren Piloten die Einnahme von Dexedrin, das ist ein Amphetamin. Ja, auch total crazy. Auf solchen medikamentösen oder auch genetischen Wegen sollen künftig auch Muskel- und Ausdauerkraft der Soldaten erhöht werden. Also die basteln wirklich an den perfekten Soldaten.
Ja.
Es ist, diese Vorstellung ist nicht so cool.
Nee, da gibt es auch schon einige Filme drüber, ne? So
Ja,
mit
der
so.
perfekte Soldat, oh Gott, ja. Ja, yikes. Ja, da die häufige Einnahme von Amphetamin jedoch gesundheitsschädlich ist, sucht die DAPA im Rahmen des Continuous Assisted Performance Programm nach Alternativen. Danke, DAPA. In diesem Zusammenhang tauchen immer wieder Berichte über eine enge Kooperation mit dem US-Pharmahersteller Cephalon auf. Cephalon produziert unter anderem das Medikament Profigil. In Deutschland ist es unter dem Namen Vigil erhältlich und der Wirkstoff ist Modafinil und ein hochpotentes Aufputschmittel. Ja, ich habe es noch nicht genommen, aber ich habe es so gelesen und es gehört zu einer Gruppe psychostimulierender Medikamente. Ja, und das ist auch irgendwie so ein Amphetamin-Ding. Also Amphetamin ist ja auch wirklich umstritten. Ja, und da gab es kürzlich, also ich glaube, es ist unter 2 Jahre her, eben eine Studie von DAPA und Cephalon und der Harvard-Universität, in der 16 gesunde Probanden 28 Stunden ohne Schlaf auskommen mussten. Also es ging jetzt nicht so lange, es ist ein bisschen mehr als ein Tag. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht, um ein Buch fertig zu schreiben. Aber die haben wirklich das getestet, eben Cephalon an denen und die Personen mit eben dieser Modafinil-Cephalon-Beigabe schnitten in den kognitiven Tests besser ab als die mit Zuckerplacebo. Also die haben Tests an denen gemacht, vielleicht Rechenaufgaben und haben den einen Cephalon da gegeben und oder diesen Modafinil heißt das Produkt und die anderen haben irgendwelche Zucker-M&Ms bekommen. Ja, also
Traubenzucker, sowas.
es scheint zu helfen, aber natürlich müssen jetzt mal die Langzeitstudien da, die Langzeittests erfolgen. Man weiß ja nicht, vielleicht werden die nach 10 Jahren Zombies. Also man weiß es ja nie.
Ja.
So beginnen übrigens Horror-Movies.
Ich habe immer so für Prüfungen oder so, habe ich mir mal eingebildet, hey, ich nehme mal noch einen Traubenzucker. Einfach so eine Kopfsache, weißt du, vielleicht bringt
Ja,
es ja was.
aber ich glaube, Traubenzucker ist ja wirklich gut fürs Gehirn.
Ja, aber ob das jetzt unbedingt mir bei den Prüfungen geholfen hat, bin ich mir auch nicht so sicher, weißt du,
Wir machen jetzt
aber.
eine Langzeitstudie mit dir.
Aber
Traubenzucker.
sonst, weißt du, das Zeug nie gekauft, aber zur Prüfung, ja, nimmst mal so ein Teil, ne, so. Vorbereitung ist alles.
Ja, aber tatsächlich machen die halt schon wirklich den heißen Scheiß. Also DAPA muss man jetzt schon sagen, die sind echt innovativ. Und es ist wirklich so, dass auch die Deutschen, also wir in Deutschland, viel von denen lernen wollen und können. Da habe ich Ende 2008 auch einen Artikel in der Wirtschaftswoche gelesen, den habe ich auch wiedergefunden. Und da, das war die Titel oder das Schlagwort, was Deutschland von der DAPA lernen will, war da die
Okay.
Headline. Ja. Und da war dann so ein Roboter abgebildet, der sieht nämlich total, also ich zeige ihn dir hier mal. Der hat jetzt zwar
Ja.
keine Haut oder so, aber der steht da so wie so ein Mensch. Also der hat
Das stimmt.
so die Arme, so die Hüften gestemmt, sieht halt aus wie ein Roboter, weil er hat ja
Ja,
halt
ja.
künstliche Gelenke und so. Aber das zeigt einfach nochmal, dass die Deutschen halt da auch aufholen wollen. Und die haben da vor allem diesen Roboter abgebildet, weil eben die DAPA an humanoiden Robotern forscht, einfach um Soldaten auch zu ersetzen. Ne? Das ist wie gesagt ein Projekt des Verteidigungsministeriums. Die müssen natürlich auch schauen, dass die neue Wege finden, um sich gegen Al-Qaida oder wen auch immer zu verteidigen. Ja. Und DARPA hat übrigens auch die Grundlage für Siri entwickelt. Wusstest du das?
Nein.
Also für die Sprachsteuerung von Handys.
Mhm.
Ja. Das finde ich auch total interessant. Und Deutschland möchte sich eigentlich diese Behörde zum Vorbild nehmen. Deutschland hatte ja gerade mal so gesagt, Internet, das ist Neuland. Nein, nicht. Es ist jetzt natürlich übertrieben gesagt, aber irgendwann sind die Deutschen auch mal drauf gekommen. Ja. Und da geht es vor allem bei den Deutschen in diesem Artikel von der Wirtschaftswoche darum, dass es gibt da noch ein Programm der DARPA, das beschäftigt sich mit Drohnen, also diese kleinen Flugzeuge, Kampfflugzeuge in Drohnenform, also winzig kleine Schwärme, die Aufträge erfüllen und
Spionage
und irgendwie wahrscheinlich auch Waffen abfeuern können. Und die heißen bei der DARPA Gremlins.
Das ist ja cool.
Ja, genau. Die sind diese Mini-Drohnen und ja, das hat sich die deutsche Rüstungsindustrie auch mal zum Vorbild genommen. Ja. Kann man mal nachmachen, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ich meine, wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben, dass wir uns verteidigen können. Was jetzt aber kommt, ist eben dieses fragwürdige Experiment oder diese fragwürdige Forschung, die ich eingangs schon besprochen habe. Also DARPA macht auch crazy shit, so ein bisschen wie bei MKUltra.
Wo man weiß, dass sie das sicher tun,
ja,
ist
ja,
dann eher
das
Verschwörung.
Ist offengelegt. Okay. Das ist offengelegt und das wird auch von denen verteidigt, warum die denken, dass es kein Problem ist für die Welt oder für USA. Und zwar ist das Projekt Insect Allies.
Mhm.
Also das bedeutet irgendwie, ja, also verbündete Insekten eigentlich, also alliierte Insekten.
Okay.
Und ja, man kann sich jetzt schon ein bisschen vorstellen, also da wird erforscht, wie man Insekten als Virentransportmittel benutzen kann.
Nicht der Ernst.
Zu mehreren Zwecken, ja. Also man kann sich jetzt schon mal gleich ein bisschen vorstellen, aber ich fange nochmal von Anfang an. Ein aktuelles Forschungsprojekt von DARPA und es wird auch von der US-Verteidigungsministerium mitfinanziert und es wirft zahlreiche Fragen auf. Denn seit 2006 wird mit einem Budget von rund 27 Millionen US-Dollar am Einsatz genetisch veränderter Viren zur Veränderung des Erbguts von Nutzpflanzen auf Agrarflächen erforscht. Soweit so gut. Ja, das bedeutet eigentlich, ja, also sie forschen an genmanipuliertem Getreide oder Gemüsesorten und das ist ja eigentlich momentan gar nicht so eine Seltenheit, aber es kommt halt noch schlimmer, oder? Ja gut, also aus deren Sicht ist es halt gut.
Mhm.
Und ich denke mir und viele andere denken sich auch, was passiert, wenn das in die falschen Hände gerät, ne? Also die US-Forscher beteuern, dass es sich bei dem Insect Allies Projekt, also verbündete Insekten heißt das, lediglich um die Forschung zum Wohle der Agrarindustrie handeln soll.
Mhm.
Denn damit können potenziell Nutzpflanzen vor Dürre, Frost, Überschwemmungen, Pestiziden oder Krankheiten geschützt werden. Und das ist ja auch gut gegen den Welthunger dann,
ja,
in dem Sinne, ne? Also da, wenn man so sieht, ist es super.
Und jetzt kommt das große Aber.
Ja. Ich gehe es nochmal von vorne an. Ich versuche es nochmal von vorne erstmal zu erklären, wie es genau aussieht. Und das Insect Allies versucht, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, indem es reife Pflanzen innerhalb einer Wachstumssaison schützt. Und das ist auch ganz wichtig. Also die versuchen das so darzustellen, dass es auch immer nur ein Projekt an einer Saison ist. Also dass es auch nicht unbedingt in die nächste Saison, also wenn das nächste Mal das Getreide blüht, auch noch verändert wird. Das ist auch einfach sehr wichtig, wenn man versuchen will, das so darzustellen, dass es nicht so aus dem Ruder laufen kann.
Ja.
Ja. Aber sogar die Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland haben Besorgnis dazu geäußert und ja, die vermuten halt, dass es sehr leicht zur biologischen Kriegsführung genutzt werden könnte. Also wie ich schon auch in MKUltra erzählt habe, dass verschiedene Länder natürlich versuchen, sowas zu entwickeln, dass man im Krieg halt einfach den Feind so dezimieren kann, indem man die Felder vergiftet. Ne? Das ist natürlich jetzt sehr naheliegend, dass man das mit Insekten dann halt machen kann. Und ja, aber die USA behauptet, behauptet ist jetzt das falsche Wort, die sagen halt immer wieder, dass zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, damit eben auch diese kurzfristige Genmanipulation von bereits blühenden Pflanzen nicht willentlich oder zufällig so manipuliert wird. Und dass auch zukünftige Saatgutgenerationen davon dann nicht betroffen sind. Also im nächsten Jahr wieder alles ganz normal und nicht genverändert. Und dass man da das auch nicht aus dem Ruder laufen lässt, ja. Und sie hätten sehr wohl alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Das betont die DAPA immer wieder.
Okay.
Ja. Aber es ist eben wirklich so, es klingt ja auch wie so ein Horror-Movie, ne? Du hast
Ja.
da so kleine Insekten, die haben irgendwelche Viren in ihren Beinchen dann und ja,
Also wenn wir das
also.
nächste Mal auf der Terrasse sitzen und es kommt eine Wespe oder eine
Ja,
Biene an, dann
dann fragen wir
sieht man sie mit
erstmal,
anderen Augen.
bist du normal oder
Ja. Schau
genmanipuliert?
mir die Augen.
Bist du eine normale? Ja, das erkläre ich gleich nochmal, wie die das genau machen. Da habe ich mir nämlich auch schon gedacht, wenn da mal eins erwischt. Ja.
Okay.
Ja, also nochmal so von vorne. Des Weiteren weisen aber die Wissenschaftler im Fachmagazin Science darauf hin, dass der Einsatz virusinfizierter Insekten als Überträger durchaus skurril erscheint. Nein,
Ach,
wirklich.
echt jetzt?
Gibt es heute doch zahlreiche Mittel und Wege, Viren auf andere Art und Weise, etwa per Flugzeug oder Sprühbalken zu verbreiten. Aber es
Mhm.
ist natürlich, die machen das jetzt mit ihren Insekt-Allies. Ja. Aber es ist natürlich ein guter Einwand, ne? Warum
Ja.
machen die sich jetzt die Arbeit mit den einzelnen Insekten? Aber wir sehen gleich noch warum. Und die sind halt wirklich innovativ dabei. Die wollen halt alles mal ausprobieren, denke ich einfach. Die US-Forscher wollen nämlich die Viren mit Hilfe von Grashüpfern, Blattläusen und zu den Pflanzenläusen gehörenden weißen Fliegen beispielsweise auf Mais und Tomaten übertragen. Ne? Also die haben diese Viren und mit dem kleinen Blatt, dem Grashüpfer, mit der weißen Fliege sollen die dann Mais und Tomaten infizieren. Bis jetzt haben die Forscher ihre Arbeit laut eigenen Angaben nur in Gewächshäusern getestet. Wie es das vierjährige Finanzierungsprogramm vorsieht. Ja, ist halt die Frage, ne? Kann da aus einem Gewächshaus nicht mal so eine kleine weiße Fliege oder so eine
Also,
Blattlaus
gerade
entkommen?
diese
Und
Blattläuse, die nimmst du ja logisch für
ja,
voll,
oder wenn
ne?
das so eine mini weiße Fliege ist, die gehört ja zu den Pflanzenläusen, die muss
Ja.
mini klein sein. Und dann sagt die so, ja, hi, weiße Fliege, tschüss, weiße Fliege, geht
Genau.
mal schlüpfen. Und dann kann die vielleicht ein ganzes Feld dann vernichten oder das Saatgut. Also infizieren, dass im nächsten Jahr nichts mehr da wächst, weil die können auch Saatgut
Ist ja
sterilisieren.
auch die Frage, wenn die das dann in sich tragen und
Ja.
sich vermehren,
Ja.
wird es dann wieder weitergegeben, ne? Oder ist es wirklich nur an diesem, in dieser einen Fliege dann?
Also ich kann mir das
Weil
gut
dann kann das ja
vorstellen.
sonst ja
Ja.
dann die Kreise ziehen, ne?
Ja, ich glaube, es könnte ganz fatal enden. Also
Ja.
auch gerade, die wollen ja dadurch eigentlich den Welthunger stillen, indem sie das auch wirklich dann, dass mehr produziert
Ja.
werden kann. Aber was ist, wenn es wirklich andersrum ist? Wenn durch diese Versuche irgendwie was ausbricht, was dann Saatgut sterilisiert, dann war es das nämlich.
Welthunger kann ja auch
Ja.
verringert werden, indem die Weltbevölkerung verringert wird, ne?
Da wären wir wieder bei den Motiven
Ja.
der Superschurken. Die versuchen, die Menschheit zu dezimieren. Ja, das könnte natürlich andererseits auch sein, aber
Der
die DARPA ist ja
Überbevölkerung
bekannt dafür, die
entgegenwirken.
wollen alles dafür
Ja.
tun, dass die USA gut verteidigen können.
Okay.
Ja, aber jetzt, um ein herkömmliches Insekt von einem virusinfizierten Insekt zu unterscheiden, muss es übrigens im Labor untersucht werden. Also wir können das nicht sehen. Ne?
Ach Mist.
Ja,
Ach verdammt.
herzlichen Glückwunsch. Ja. Zum anderen warnen Forscher davor, dass das angestrebte Endziel des DARPA-Programms eine gesteigerte Widerstandsfähigkeit bestimmter Pflanzen gegen unerwartete Umweltphänomene weit schwieriger zu erreichen sei als beispielsweise die Zerstörung der Pflanze durch die Infizierung mit dem Virus, wie wir schon gesagt haben. Ne? Also es
Ja.
ist eigentlich viel leichter, das umzudrehen, dieses
Richtig.
Experiment. Ja, und die Gene funktionstüchtig zu machen, sei in der Regel leichter als ihre Optimierung. Ja. Das ist natürlich dramatisch, wenn das jetzt wirklich Terroristen in die Hände fällt,
Ja.
diese Virustechnologie. Ja.
Hoffen wir es mal nicht.
Man kann nicht friedliche Zwecke zum Ziel haben am Ende des Tages. Ja. Ja, wir müssen jetzt also einfach mal der Rechtfertigung glauben, dass die DARPA, naja, was die uns erzählen, dass die eben friedliche Zwecke verfolgen und ja, nur ihr eigenes Land schützen wollen.
Ja.
Ja. Aber die Folgen können, wie gesagt, fatal sein. Das müssen wir jetzt alle für uns selbst überlegen, ja, was wir glauben oder ob wir der DARPA glauben. Aber natürlich sagen die halt auch, sie wollen halt jetzt einfach die Forschung fortführen, weil sie wollen auch den Terroristen, für den Fall, dass Terroristen an sowas arbeiten, an biologischen Waffen arbeiten, wollen die einfach in jedem Fall voraus sein. Also wenn jetzt hier ein neuer Al-Qaida dies, das versucht, andere Länder zu bombardieren und dann können die ihre kleinen Insekten dahin schicken und
Ja.
irgendwie die infizieren die Lebensmittel von dem. Also stelle ich mir das vor. Das ist natürlich jetzt, hört sich an wie aus so einem Kinderbuch. Ja. Ja, wie gesagt, dieses Insect Alley-Programm, das finde ich auch, das klingt auch alles so wie so ein Film, so eine Zukunftsvision, aber es ist halt richtig krass und die haben auch einen Test gemacht noch zum Abschluss. Das fand ich auch ganz interessant. Die haben diese Viren, den Viren so eine fluoreszierende Gene beigemischt. Also die haben die wirklich auch Gen verändert. Die Grasshopper waren das, glaube ich, oder irgendwelche Fliegen. Und dann haben die auf so ein Maisfeld gebracht. Oh Gott, die haben das eigentlich sichergestellt, dass da keiner ausbüchst.
Das
Also die
ist vielleicht
haben.
schon längst im Umlauf und wir ahnen es noch gar
Ja,
nicht.
also ein Virus, das dann fluoreszierende Gene auch in den Mais bringen sollte. Und das hat dann geklappt und das ließ die Maiskolben angeblich leuchten. Also diese fluoreszierende Flüssigkeit, das hat alles geklappt. Die haben
Gesund klingt das nicht.
tatsächlich genug Insekten gehabt, die dann dahin geflogen sind und haben den Mais in dem ganzen Feld leuchten lassen. Krass, oder? Das hat funktioniert. Also
Hat
die
bestimmt schön
haben sich
ausgesehen.
schön verteilt. Das hat alles so geklappt, wie gedacht. Ja, und andere Viren wurden auch schon an Mäusen getestet, also eventuell sind Mäuse dann die nächsten Virenträger. Unfassbar, oder?
Und die vermehren sich ja ordentlich,
Ja,
ne?
also ich bin auch gespannt, was die DARPA noch ausheckt. Ich meine, der technologische Fortschritt, den haben die wirklich vorangetrieben und ich mache mir halt natürlich nur ein bisschen Sorgen, gerade diese Erntevernichtung. Ach, das ist einfach so ein Thema, was mich beschäftigt, auch bei MKUltra. Es ist ja auch schon ein Programm gewesen,
Ja.
wie man Erntefelder vernichten kann. Ach,
Man darf
furchtbar.
eigentlich gar nicht so genau drüber
Nee, man darf es
nachdenken.
eigentlich nicht. Okay, damit wir mal wieder ein bisschen hochkommen, bist du bereit für den Fun Fact zu DARPA? Ich
Ja!
habe wieder einen Fun Fact dabei. Und zwar ist der Fun Fact heute: 2012 wurde die damalige DARPA-Chefin Regina Dugan von Google übernommen. Also, das heißt, dieses Mädel, die war erst DARPA-Chefin, aber gut, die war natürlich eine gestandene Frau und kein Mädel, und die wurde von Google übernommen. Und dann können wir natürlich jetzt so denken: Wow,
Ha.
okay. Google hat sich also mal schön diese militärische Expertise eingekauft und dann halt auch diese ganzen
Genau.
DARPA-Experimente wahrscheinlich auch teilweise übernommen. Also sie haben ja auch wirklich ihr selbstfahrendes Fahrzeug und dies, das und GPS und hat es natürlich mal richtig cool gemacht. Und dann ist 2016 Regina Dugan, also Badass Woman, von Google zu Facebook gewandert. Also
Im Ernst?
die Verschwörungstheoretiker alle so: Oh, oh mein Gott, die höre ich jetzt schon, ja. Also.
Also was für eine Karriere,
Ja, und Facebook ist natürlich auch nicht dumm,
ne?
ne?
Ja.
Hat sich ja diese Expertin auf diesen Forschungsgebieten dann halt auch gesichert. Ne? Kann jetzt denken, Facebook sind dann halt die Nächsten, die halt auch diese selbstfahrenden Fahrzeuge und alle möglichen Roboterprojekte jetzt wahrscheinlich dann starten werden. Ja, die ist halt krass drauf, die Regina. Boss Lady, die sollte mal ein Buch schreiben, so How to Kick Asses oder
Vielleicht
weiß
hat sie es ja
nicht.
schon unter einem Pseudonym getan.
Ja. Und weißt du was, als ihr erfolgreichstes Projekt gilt, das finde ich total goldig, das Projekt heißt, ihr erfolgreichstes Projekt von Regina, Dog's Nose, also Hundenase.
Ja.
Und damit kann man Landminen und andere explosive Stoffe aufspüren, weil das können Hunde nämlich ziemlich gut. Und das
Ja.
ist aber wie so, also das ist, kennst du bestimmt, so ein langer Stock mit vorne so eine Kiste dran und das hat so ein Student eingesprochen und wenn das über eine Landmine gehalten wird, dann sagt dieser Student eben aus dieser Kiste: Vorsicht, eine Landmine! Aber wirklich, damit es auch der letzte Depp versteht. Also nicht nur ein Piepsen, sondern: Vorsicht, Landmine! Voll cool irgendwie. Ja, das finde ich schon irgendwie geil. Das ist ja auch ein sehr hilfreiches Projekt. Ja. Aber sie wird auch, also ich weiß nicht, von manchen wird sie gefeiert und von manchen wird sie kritisiert, weil in ihrer Zeit bei DARPA hat sie auch Crowdsourcing und Open Source Prozesse eingeführt. Also wir zum Beispiel konnten jetzt auch von ihr profitieren, weil wir jetzt ja auch Patreon haben, also Crowdsourcing.
Ja.
Und sie hat Hacker zur Mitarbeit aufgefordert. Das ist halt, eigentlich ist es ja
Okay,
innovativ, weil
ja.
du hast da so ein paar Hacker, die kennen sich natürlich super gut aus im Internet und so, aber andere haben gesagt, ey, was ist ein Krimineller, warum lässt du den jetzt hier mitarbeiten bei DARPA?
Billige Arbeitskräfte, oder?
Ja, und überleg mal, so ein Hacker, der macht sonst vielleicht einen größten Scheiß, wenn er nichts
Ja,
Besseres zu tun hat und
richtig.
jetzt hat er hier mal was zu tun. Also ich finde sie ziemlich cool, aber sie wird halt auch
Kann man auch wieder
kritisiert.
Gutes und Schlechtes dran sehen,
Genau.
ne?
Ja, das war's von mir zu DARPA.
Es war echt spannend.
Fandst du?
Ja.
Ich auch. Ich finde sowas richtig spannend, was halt
War
alles so
mega.
abläuft und da weiß man auch einfach mal. Also ich habe mich schon oft gefragt, wir sitzen ja jetzt hier mit unseren Laptops und sind im WLAN und trotzdem können wir, weiß ich nicht, nach Hawaii irgendwie
Ja.
skypen und so, und aber ist noch nicht mal ein Kabel dran und wie das alles funktioniert und WLAN funktioniert und die ganzen Telefonmasten, das ist doch total crazy und da ist halt DARPA einfach beteiligt daran gewesen, das zu entwickeln. Und ich meine, wir haben ja diese Innovationssprünge gemacht seit den 50er Jahren, nochmal richtig krass. Und heutzutage kann man mit einer guten Idee ein Geschäft gründen und früher hätte man das nicht machen
Das
können.
stimmt.
Oder als Autor, denke ich, hat mir das auch geholfen, dass man im Internet googeln konnte, wie macht man das, wie findet man einen Verlag, wie findet man einen Agenten. Früher, wo das mit der Post gewesen wäre, ich hätte gar nicht gewusst, da hatte man ja das Telefonbuch, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, wie kann ich jetzt einen Verlag anschreiben und wie macht man das und so.
Richtig, und gerade was
Ja.
Recherche angeht, also heutzutage, ne, so läuft ja nichts ohne Google.
Absolut.
Früher bist du dann in die Bibliothek und musstest da
Oh Gott.
ganz viele dicke Bücher
Überleg
wälzen, ne,
mal.
um, also das macht vieles so leichter und
So eine
ja, und in
Buchrecherche.
einem Jahr kann schon wieder was ganz Neues auf dem Markt sein. Auch diese, wie schnell das alles geht, wie schnell sich alles weiterentwickelt. Und
Immer mehr.
in 10 Jahren werden wir schon wieder sagen, ach, guck mal, da 2020, ha, das war ja noch alles,
In
ne?
200 Jahren lachen
So,
die, da können die sich
genau,
teleportieren.
richtig.
Oh, da habe ich meine nächste Verschwörungstheorie.
Ah!
Also, ja. Ja, wollen wir mal zum Ende kommen? Und dann
Das tun
Crimeys.
wir. Heute hat Buddy die
Langsam.
ganze Zeit geschlafen.
Oh, habt ihr das mitbekommen? Voll gut, ja. Der liegt da mit seiner Kuscheldecke. Es ist so niedlich. Er hat so ein, wie so ein kleines Sofa. Und er hat so eine graue Kuscheldecke, die schleppt er auch überall mit hin. Die will er auch immer allen Besuchern zeigen.
genau.
Und
Wenn
neulich hat er
jemand.
die mit in den Garten geschleppt und euer Rasenmäher-Roboter ist
Oh
drüber gefahren.
ja.
Jetzt hat die Decke ein paar Löcher. Vielleicht müsst ihr ein neues kaufen.
Der will nur die Decke. Der
Stimmt,
will
die
nur die.
riecht
Ich
nach
habe ihm
ihm,
schon mal
ne?
eine andere Decke angeboten. Also die wasche ich auch immer mal, ne?
Ja.
Aber der will diese Decke. Also selbst wenn die irgendwann mal nur noch aus
Löcher.
Fäden besteht, der wird die nicht
Ist
hergeben.
wie so ein Baby.
Das ist schon niedlich, ne? Ja,
Ja.
immer wenn jemand kommt, dann holt er erstmal seine Decke und bringt die an, um die Decke zu zeigen.
Ja, ist er stolz drauf.
Ja,
Der
dann
will sie auch
so.
dir zeigen, obwohl du sie gekauft hast. Das ist so niedlich.
Aber ist ja schön, dass er die ganze Zeit geschlafen hat, ne?
Das ist perfekt. Wir müssen eigentlich jetzt schnell nutzen und noch eine Folge aufnehmen.
Ach,
Ja, aber langsam
schön.
kommen wir zum Ende, Crimies. Ihr habt es geschafft.
Ja, es war wieder so toll, dass ihr dabei wart. Und ja, also wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gern als Unterstützung eine Bewertung auf euren Podcast-Anbieter-Plattform da. Folgt uns auf Instagram unter murderqueens.podcast und oder in unserer Facebook-Gruppe Murder Queens Treffpunkt für Grammys.
Ja, die haben wir nämlich jetzt auch. Wir haben gedacht, da könnt
Genau.
ihr ein bisschen diskutieren und wir diskutieren mit.
Genau, für unseren Austausch, ne? Ist
Ja,
das
wäre doch
Ding gut
schön.
geeignet?
Ja, genau. Oder auch zu
Und
ähnlichen Fällen. Und ihr könnt auch natürlich auch vorschlagen, was wir machen sollen mal. Ja.
ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's,
Ja, das
oder?
war's.
Das
Schön,
waren
dass ihr
wieder
dabei wart.
eure Nina McKay.
Und Nika Stevens. Jetzt haben wir uns gegenseitig genannt.
Passt auf euch auf und denkt immer daran.
Hinter jedem Mythos steckt auch ein Funken Wahrheit.
Na, Buddy, ausgeschlafen? Komm mal her. Willst du auch noch Tschüss sagen? Na los.